Nochmal ein großes Dank an die Trolle, die den Stream gefixt haben. Auch eine freiwillige Arbeit, die sehr wichtig ist zu machen, die aber irgendwie auch zu wenig Leute machen wollen und die nochmal ein bisschen undankbarer ist als Trollen, ist Mastodon-Instanzen verwalten oder generell im Fediverse unterwegs sein und moderieren. Heute haben wir jemanden da, die das macht, die gute Nacht, Jasmin. Hallo. Und die wird uns jetzt zeigen, was sie so gemacht hat, was sie dabei gelernt hat. Scheiße. Einmal Applaus für Nacht, Jasmin.
Ja, vielen Dank für den Applaus. Sind doch mehr Leute erschienen, als ich tatsächlich erwartet habe. Ja, keine Ahnung, warum seid ihr alle hier? Könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Spaß beiseite. Ja, also funktioniert das Audio nicht mehr. Funktioniert es noch oder? Ich höre mich nämlich nicht mehr. Gut. Danke. Genau, ich werde heute ein bisschen darüber erzählen, was ich so in den letzten anderthalb Jahren ist ungefähr an Administration und Moderation einer Mastodon-Instanz gelernt habe. Der Talk wird sich primär um die Moderation drehen, eher weniger um die Administration, weil die Administration, die ist online relativ gut verfügbar, da gibt es relativ viele Ressourcen zu und dementsprechend werde ich dann nur so im Groben drauf eingehen. Dennoch werde ich damit anfangen. Wir sehen hier den Überblick. Ich werde mich erstmal kurz vorstellen, ein bisschen was zum Technischen erzählen, ein bisschen was zur Moderation erzählen, dann auf einen Aspekt der Moderation eingehen, nämlich Blocklisten und den Fediblock-Hashtag. Der hat ein eigenes Kapitel verdient. Und zu guter Letzt nochmal so ein bisschen auf mentale Gesundheit und ja, ein paar Tipps meinerseits dazu eingehen und ja, wollen wir mal anfangen. Also, wer steht überhaupt hier vorne? Ja, ich bin Jasmin, auch bekannt als Nacht-Jasmin. Wer mich erreichen will, da sind meine Kontaktdaten. Heimat-Tagspace ist das Karlsdorf, also ursprünglich bin ich mehr oder weniger nur im Raum Düsseldorf unterwegs. Eher wenig hier unten in Karlsruhe, dennoch, schöne Stadt. Die GPN macht Spaß, danke dafür. Genau, und um diese Mastodon-Instanz, queer.group, soll es heute gehen. Die ist im November 2022 entstanden, als Elon Musk angekündigt hat, Twitter zu übernehmen. Und die damalige Co-Administratorin Nina hat sich einfach gedacht so, hey, lass mal eine Mastodon-Instanz starten. Was soll schon groß schief gehen? Irgendwie müssen wir da jetzt schnell was finden. Und alle bestehenden Instanzen, ja, keine Ahnung, die kenne ich alle nicht. Irgendwie stellen die mich alle nur so semi-zufrieden. Also mache ich es einfach selber. Und sie hatte dann nach Unterstützung gefragt. Und die Unterstützung habe ich dann angeboten. Und ja, Nina hat dann irgendwann aufgehört aus persönlichen Gründen. Und dann bin ich alleine übrig geblieben und inzwischen wieder zu zweit unterwegs und ja. Fangen wir mit dem Technischen an. Also, wie gesagt, Start war im November 2022. Aktuell läuft Mastodon 4.2.9 mit dem Hometown Fork und noch zusätzlichen weiteren kleineren Anpassungen. Eine der Nebeneffekte, wenn man in der IT ist und der Quellcode der das soziale Netzwerk ja, frei verfügbar ist, ist, dass man den Kram dann irgendwann auch noch selber anpasst. Das macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite ist es eine relativ nervige Arbeit, weil die Mastodon-Codebasis ist doch eher bescheiden. Genau. Aktive NutzerInnen sind Stand heute 69, das ist tatsächlich ein netter Zufall. Vorgestern war es noch 72. Ich nehme die nette Nummer einfach mal gerne so mit. Und ja, eine der Fragen, die ich häufig gefragt werde, ist, warum habe ich mich für Mastodon entschieden oder warum haben wir uns für Mastodon entschieden, anstatt einen der vielen, Miski, Pleroma, Akuma und ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Fediverse-Software-Alternativen es da draußen gibt. Der Grund ist, Mastodon wirkt am ausgereiftesten. Also gerade was den Punkt der Moderation anging, habe ich doch sehr den Eindruck, dass auch wenn die Mastodon-Moderationstools schon gerade so das Minimum abdecken, die anderen Server sind noch schlechter dran. Und ganz ehrlich, die Moderation ist mir dann doch ein bisschen zu wichtig gewesen, schon damals beim Start, als dass ich da jetzt irgendwie gesagt hätte, ja, nee, kriege ich schon irgendwie hin, weil das Internet ist voll von Scheiße und Nazis und generell schwierigen Menschen und ich bin immer ganz froh, wenn ich die alle von mir fernhalten kann. Gerade wenn ich den Scheiß selber administriere, dann können die auch alle gerne gehen. Warum den Fork Hometown? Der hatte damals relativ viele zusätzliche Features. Ein Großteil der Sachen, die jetzt hier an der Liste stehen, haben es inzwischen in Upstream Mastodon geschafft. Unter anderem, weil die von dem Maintainer Darius contributed wurden. Und damals war es halt noch so. Gab es noch viele, viele Alleinstellungsmerkmale. Es gab damals schon den Glitchstock Fork. Der hat dann noch weitere Themes und ich glaube, man kann dann auch noch kritzeln. Ganz ehrlich, das waren Features, die habe ich nicht für nötig erachtet. Und einer der Ziele von uns, also von Nina und mir, war damals, okay, wir wollen so viele Menschen wie möglich von Twitter ins Fediverse bekommen. Also sollten wir die Umstellung auch so einfach wie möglich machen. Und wenn ich denen jetzt erzähle, ja, du kannst hier dieses Interface auswählen und das Interface auswählen und hier kannst du kritzeln und da kannst du das machen. Da ist die Einstiegshürde dann einfach noch ein bisschen zu hoch. Also gerade wenn es schnell gehen soll, und das musste es halt im Falle damals, war es dann irgendwie nicht so, es klang einfach nicht ganz so optimal. Heutzutage wüsste ich ehrlich gesagt immer noch nicht, wofür ich mich entscheiden sollte. Hometown ist aktuell, naja, sagen wir es eher unmaintained. Das liegt halt daran, dass es nur einen einzigen Maintainer gibt. Aufruf an der Stelle, unterstützt mehr Open-Source-Projekte, die können eure Arbeit gut gebrauchen. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich viel zu sehr mit Mastodon auseinandergesetzt habe und die Arbeit einfach selber gemacht habe, sprich den Fork auf die aktuellste Version gebracht habe. Weshalb meines Wissens stand tatsächlich nur eine einzige Hometown-Version mit Version 4.2.9 im Fediverse existiert und das ist halt meine. Genau. Was läuft an Infrastruktur? Also welchen Serverressourcen nutze ich? Aktuell läuft die Instanz bei Hetzner, das ist ein DPS, die CX31, das Preset CX31. 4 Kerne, 16 GB RAM und da läuft auch echt alles drauf. Das Einzige, was halt ausgelagert wurde, sind die Medien, die laufen über Backblaze als S3 Storage. Ansonsten, ja, die Maschine hat gut zu schuften und schafft es auch relativ zuverlässig und ich bin an der Stelle auch Hetzner sehr dankbar, dass der Kundensupport wunderbar ist, das Tooling selbst wirklich sondergleichen sucht. Und Costa Quanta sind wir bei knapp 50 Euro monatlich. Das sind aktuell für Hetzner plus Storage braucht es glaube ich 35 Euro. Die Domain auch nochmal irgendwie was in die 10 Euro im Jahr. Und Backblaze als S3-Provider sind aktuell auch nochmal, ich glaube, 4 US-Dollar monatlich. Das sind alles Dinge, die sich mit etwas besserer Infrastruktur deutlich reduzieren lassen könnten. Also ich könnte die Kosten mit Leichtigkeit halbieren. Das Problem ist, ich müsste mich halt auch drum kümmern. Und das ist halt so eins dieser Probleme, wenn man den ganzen Kram halt so nebenbei macht. Man hat keine Zeit. Und wenn man anfängt und erstmal irgendwas macht und nicht ein Konfigurationsmanagement-Tool wie Ansible oder Puppet oder was es auch immer da draußen gibt, nutzt, ja, dann fängt man irgendwann nach einem Jahr an zu überlegen, was habe ich vor einem Jahr gemacht und wie kriege ich das auf eine neue Maschine so, dass es möglichst wenig kaputt geht. Lektion Nummer 1, dokumentiert eure Infrastruktur. Das kann Geld sparen und ganz viele andere Probleme auch noch beseitigen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal die Instanz abgeschossen, weil, naja, ich mir gedacht habe, ach ja, ich kann diese Zeile ja mal schnell ändern. Das sollte ja nichts kaputt machen und danach sind Dinge kaputt gegangen. Genau, Monitoring läuft aktuell mit dem Grafana Agent, der die ganzen Daten an die Grafana Cloud sendet. Warum so? Kostet mich nichts und es funktioniert. Wir haben eine Retention Time von 14 Tagen, sprich die Daten, die ich da hinschicke, was Metriken und ja, generell die Logs angeht. Die werden für 2 Wochen vorenthalten. Das reicht, um mich nachts um 3 aus dem Bett zu holen, um zu sagen, hey, deine Backups funktionieren gerade nicht, bitte fixe deine Backups. Dafür reicht es locker aus. Wie gesagt, es kostet nichts, ich muss mich um nichts kümmern. Kann ich auch generell nur empfehlen. Es ist zwar ein bisschen nervig, weil die ganze Zeit für Features werben und, naja, wollen, dass man denen Geld gibt. Aber ich muss es nicht warten. Ich muss mich um nichts kümmern und je weniger Arbeit, umso besser. Genau. Das ist ein Screenshot des Grafana Dashboards, so wie es in der aktuellen Form ist. Ich hatte bei dem Update von 4.2.8 auf 4.2.9, was vorgestern erschienen ist, oder gestern, nee, vorgestern, eine kurze Downtime von knapp 1 Minute. Weiterer Hinweis, man sollte auch die Changelogs lesen und nicht einfach nur hoffen, ja, es ist ja nur ein Patch-Update, was soll da schon groß kaputt gehen? Ja, lesen ist generell von Vorteil. Man sieht oben links die SystemD-Units in ihrem aktuellen Status, ansonsten Datenbank-Latency und den S3-Status. Und was vielleicht für einige interessant ist, auch die zuletzt föderierten Instanzen bzw. die zuletzt geblockten Instanzen. Das hat den Hintergrund, dass GoToSocial in einer früheren Version ein Problem hatte mit den Signaturen und ich habe versucht herauszufinden, was genau das Problem ist und hatte mir dann halt schön rechts eine Liste anzeigen lassen von wegen fehlgeschlagen aufgrund fehlender, also aufgrund kaputter HTTP-Signatur oder weil ich sie geblockt habe und so konnte ich dann halt auch herausfinden, ob meine Bugfixes ja, Probleme gelöst haben oder neue Probleme verursacht haben. Ja, was gibt es sonst noch? Genau. Lektion Nummer, ich habe aufgehört zu zählen. Wenn ihr eine Mastodon-Instanz startet, plant sehr viel Speicher ein. Also der erste Fehler, den wir gemacht haben, damals, als wir die Instanz gestartet haben, war, wir starten mit der kleinsten Instanz und naja, wenn wir mehr brauchen, dann skalieren wir die ja einfach hoch. Das Versprechen der Cloud. 3 Tage später war die Mastodon-Instanz nicht erreichbar und SSH-Login ging auch nicht mehr. Der Grund war, die Platte war vollgelaufen und wenn man kein Monitoring hat, was einem das im Voraus sagt, dann macht man erstmal große Augen. Die schnelle Lösung war dann, okay, wir verdoppeln den Speicher, dann hat sich das Ganze nach 2 Tagen erneut wiederholt und der Speicher war wieder voll. Und ja, die Lektion, die wir daraus gelernt haben, okay, wir schauen vielleicht auch einfach mal, wie viel Speicher brauchen wir und haben dann halt erstmal en masse Speicher draufgeworfen und hatten dann relativ schnell herausgefunden, okay, zum Start der Instanz waren wir bei 130, 140 Gigabyte, die einfach nur an Bildern, Emojis, Profilbildern und so weiter im Cache irgendwo rumlagen. Und ich finde das immer noch relativ beeindruckend dafür, dass die Instanz zum damaligen Zeitpunkt vielleicht 10 oder 15 NutzerInnen hatte, aber halt ja, doch sehr, sehr viele Posts zwischengespeichert hat und dementsprechend auch sehr, sehr viel Bildmaterial und ja, sonstiges zur Verfügung gestellt, also stellen musste. Daher mein Tipp an alle, die Lust haben, sich mit dem Kram anzufangen. Setzt von Anfang an auf einen S3 als Storage Provider. Das kostet zwar vielleicht ein bisschen mehr, spart aber sehr, sehr viel Frust und ist dann halt auch die Strategie, die wir dann langfristig gefahren sind. Genau. Die Datenbank. In der Dokumentation steht, dass man die Datenbank entsprechend optimieren sollte. Empfehlung meinerseits, tut es sofort und zwar ja, mit dem angegebenen Tool, das nennt sich PGTU und da gibt man ein so wie viele Kerne hat meine Maschine, wie viel Speicher möchte die, wie viel, wie viel Festplattenspeicher habe ich, wie viel RAM habe ich, etc. pp. Und dann bekomme ich daraus relativ schöne Werte für PostgreSQL und kann mir damit den Cache wunderbar füllen. Da sollte man nur dran denken, dass so ein System, wenn es dann halt an die Grenzen vom Speicher kommt, auch einfach Prozesse abschießen kann. Das heißt, man sollte nicht den Speicher der Maschine in PGTune eingeben, sondern den voraussichtlichen Speicher, den man für die Datenbank nutzen möchte, weil wenn man den Systemspeicher eingibt, ja, dann nutzt die Datenbank so viel Speicher, wie sie eben kriegen kann, bis das System dann sagt, so, nee, du verwendest mir zu viel, ich schieße dich jetzt ab und man hat eine Downtime. Ja. Genau. Warteschlangen lassen sich auch optimieren. Wer sich ein bisschen mit Mastodon auskennt, effektiv ist jede Aktivität. Ein Like, ein Post, ein Kommentar, das Herunterladen von Bildern in einer Sidekick-Queue und wird dann halt entsprechend abgearbeitet. Wenn man bei den Standardeinstellungen bleibt, die Mastodon halt im GitHub-Repository hat, kann es sehr schnell dazu führen, dass man eine Latenz in der Timeline hat, also dass gewisse Tasks dann einfach mal 10, 15 Minuten brauchen, bis sie ausgeführt werden. Eben weil alle 5 Queues, Default, Push, Ingress, Pull und okay, alle 4 Queues, 5, den Scheduler gibt es auch noch, der wird separat behandelt. Eben halt mit der gleichen Priorität abgehandelt werden und dadurch einfach das Processing doch relativ langsam ist. Dementsprechend, ich empfehle, das zu optimieren. Ich habe auch gleich noch ein paar Links, wo genau die Details drin stehen. Wie man es am besten macht, weil ich hatte, glaube ich, im Februar 2023 den Fall, dass ich plötzlich eine Latenz von 15 bis 20 Minuten hatte, nur weil es ein größeres Bild gab, was dann irgendwie mal im Fediverse populär war und sich dadurch eine der Queues gefüllt hat und einfach auch nicht mehr leer geworden ist. Nach der Priorisierung habe ich das Problem gar nicht mehr beobachtet. Also es macht wirklich einen Unterschied und man kann die bestehenden Ressourcen halt auch wirklich, verschwenden oder ungünstig nutzen mit ein bisschen Performance-Tuning. Macht das alles einfacher. Ich habe hier drei Links mal zur Verfügung gestellt, die das alles wunderbar erklären. Einer davon ist von der wunderbaren Lea von chaos.social, die das erklärt hat und ihre Erfahrungen mal niedergeschrieben hat. Der letzte Link ist vom Mastodon-Gründer, Erfinder, keine Ahnung, Website-Boy, höchstpersönlich. Ich glaube, 125.000 NutzerInnen haben wir alle jetzt nicht kurzfristig so als Ziel, aber falls wir in diese Richtung oder ihr in diese Richtung kommen solltet, ich empfehle es nicht, dann habt ihr auch da noch einen Guide, wie ihr eure Datenbank optimiert und generell die Server-Ressourcen bestmöglich einsetzt. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem etwas weniger spaßigen Teil, der Moderation. Content-Moderation ist etwas, was man bei Twitter, Facebook und den anderen sozialen Netzwerken immer so ein bisschen, also zumindest in meiner Bubble, man hat drüber gesprochen und man hat sich immer darüber beschwert, dass die Moderation nichts tut oder wenn sie was tut, dann einmal viel zu lange braucht. Nachdem ich den Kram selber dann ausgeführt habe, habe ich mir dann auch gedacht, ich möchte nicht in einem Hauptquartier von Elon Musk sitzen und Tweets moderieren oder sonst wo. Ich weiß nicht, wohin das inzwischen ausgelagert wurde. Ich glaube Indien oder Bangladesch oder sonst irgendwo hin. Weil, holy shit, das Internet ist voll mit Scheiße. Also das muss ich auch einfach mal so sagen. Und ich war echt ein bisschen geschockt. Uwe Edgulasch hat mir nochmal ein Bild zur Verfügung gestellt, wie dann so Fediverse-Moderation als Symbolbild aussieht. Und ich wünschte, ich könnte da mit einem Besen ran. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mit so einem Hundekotbeutel und so einer Schaufel ran, weil manchmal ist es halt einfach, nicht nur einfach ein paar Papierfetzen, die da rumliegen, sondern ekelhaft stinkender Müll. Man gewöhnt sich dran. Das ist das Positive, was ich an der Stelle sagen kann. Man gewöhnt sich an all den Scheiß, den man doch mit der Zeit liest und naja, auch an die Traumata. Genau, angefangen hat das alles damit, dass ich gedacht habe, naja, wie schwer kann es schon sein, Inhalte zu moderieren? Ich muss ja nur Knöpfchen drücken, das kriege ich ja wohl hin. Die Lektion war, ja lol, ey, ich habe es massiv unterschätzt. Also Content-Moderation ist, gerade wenn man sie im größeren Stil durchführt, eine sehr zeitraubende Aufgabe, eine mental absolut belastende Aufgabe und ich glaube, ich kenne keine undankbarere Aufgabe, die mir irgendwie einfällt. Also ich mache lieber die Wohnung, bringe ich die auf Vordermann, bevor ich mich ins Internet wieder setze. Inzwischen hat sich ein bisschen eingependelt, weil ich einen anderen, also weil ich das nicht mehr so konsequent verfolge, wie ich es damals verfolgt habe. Gerade am Anfang war ich da aber doch schon hinterher, dass ich möglichst früh auf Meldungen reagiere, möglichst schnell entsprechend mich um alles kümmere und ja, wenn man die ganze Zeit in so einer konstanten Alarmbereitschaft ist, dann macht einen das sehr, sehr müde und hat dann auch letzten Endes dazu geführt, dass ich im Sommer 2023 irgendwann für mich den Stecker ziehen musste, weil ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Und ja, es hat zum Glück dank der Blogliste von Chaos Dot Social eine relativ gute Grundlage gegeben, dass ich zumindest mal die ersten 20 oder 25 richtig problematischen Instanzen rauswerfen konnte, also die Hardcore-Nazis und generell alles, was da drüben von der Alt-Right halt veröffentlicht ist. Das war eine wunderbare Grundlage. An der Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön. Auch für die Transparenz, die Chaos Dot Social an den Tag legt, die ist wirklich gerade damals, also die hat mir wirklich damals sehr, sehr viel geholfen. Und ich glaube, wenn ich diese Grundlage nicht hätte, hätte ich noch früher die Flint ins Korn geworfen. Also von daher vielen, vielen lieben Dank. Genau, Mastodon hat effektiv 3 Moderationsmöglichkeiten. Gar nichts tun, stumm schalten oder die härteste Maßnahme, Accounts oder Instanzen einfach zu sperren. Und das ist eigentlich gesehen als die Ultima Ratio. Ich habe in meiner Zeit festgestellt, das ist effektiv das einzige sinnvolle Moderationstool. Also entweder blockiere ich die Instanzen oder die Accounts oder ich mache gar nichts. Das Mittelding dazwischen, das ist einfach scheiße. Ich wurde auch gefragt, wie mein Moderationsprozess verläuft, also nach welchem Schema läuft die Content-Moderation und ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Schema. Es läuft alles nach Bauchgefühl und entweder bin ich nach 5 Sekunden fertig, weil ich weiß, dass ich Heinrich Limner 88 nicht auf meiner Instanz haben möchte. Oder ich muss mir eine Woche lang Gedanken machen, weil wir uns auf so einer wunderbaren Grauzone befinden und Klarheit eben nicht immer direkt, naja, nach 5 Minuten erkennbar ist. Daraufhin gibt es eigentlich immer nur eine Reaktion, wenn ich sage, ich habe kein Schema. Und zwar, dass das doch alles willkürlich ist und ich die schlimmste Diktatorin in diesem ganzen Universum bin. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich das vor die Nase gesetzt bekomme, weil es gibt nur eine Reaktion, die dann von mir kommt. Ja, erzähl mir doch bitte mehr. Erzähl mir bitte mehr, dass, wie ich meine Instanz zu moderieren habe, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Regeln sind allesamt willkürlich. Also gerade wenn ich die Instanz starte, dann kann ich alles Mögliche da reinschreiben. Wie ich es interpretiere, ist nochmal so eine andere Sache. Und dementsprechend, ja, Empfehlung meinerseits, wenn ihr eine Instanz startet, schreibt in die Regeln so ungefähr, ja, wie ihr moderiert und was halt generell an Inhalten so gar nicht geht. Das kommuniziert einmal gegenüber den Accounts auf eurer Instanz, ja, was sie bitte zu unterlassen haben. Also jetzt in unserem Falle zum Beispiel keine rassistischen, antisemitischen queerfeindlichen, durch Large Language Models generierten Kunstwerke und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Also die möchte ich auf keinen Fall sehen. Wie ihr diese Regeln dann aber auslegt, das ist dann nochmal so eine andere Sache. Also gerade wenn wir uns auf so einer Schwelle befinden, wo man nicht weiß, ist das jetzt Rassismus oder ist das nur so ganz unterschwellig irgendwie scheiße, im Zweifel einfach ein bisschen radikaler sein. Die Moderation halt ein bisschen konsequenter durchführen, weil ja, im Zweifel kann man Einspruch erheben oder ja, sich irgendwie andersweitig beschweren. Aber es ist eure Zeit, es sind eure Nerven und von daher legt die Regeln nach euren Empfinden aus, weil es ist alles ehrenamtliche Arbeit. Die Administration ist, glaube ich, der Teil, der am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt. Also jetzt zeitlich gesehen bin ich bei 5% Administration und 95% Moderation. Von daher nehme ich mir auch die Freiheit einfach raus, dass ich die Regeln halt so auslege, dass ich möglichst wenig Arbeit habe und dennoch ein Mittelmaß finde, um, beide Seiten in Anführungszeichen zufriedenzustellen. Also niemand kann von euch erwarten, dass ihr euch da jetzt irgendwie an ein Gesetz haltet oder jedes Mal nach dem gleichen Schema F vorgeht, weil wenn ihr gerade einfach keine Lust habt oder was auch immer in eurem Leben passiert ist, dann könnt und solltet ihr auch einfach entscheiden und in eurem Sinne entscheiden, nicht unbedingt versuchen, auf einer vermeintlichen Neutralität zu bestehen. Ich hasse diese Decke. Bleibt jetzt hier so stehen. So. Dann folgt als Reaktion meistens leider auch, aus diesem Willkürvorwurf, da wird manchmal dann doch sehr konkret. Und ich kann es ja auch verstehen. Wenn ich einfach sage, ich mache so, wie ich gerade Lust habe, dann ist das effektiv erstmal willkürlich. Und das kann man in Frage stellen, das sollte man in Frage stellen. Und ich bin ehrlich gesagt auch immer dankbar, wenn man meine Moderation mal in Frage stellt und nicht immer nur sagt, ist gut so, weil da verliert man irgendwann auch so ein bisschen den Überblick, was ist eigentlich noch richtig und was ist falsch. Also zumindest ich habe für mich festgestellt, je mehr Komplimente ich bekomme, umso weniger selbstreflektiert bin ich dann und von daher bin ich über jede Kritik dann auch irgendwie mal dankbar. Genau, wie eben gesagt, Regeln sind immer Auslegungssache und Gesetze sind es halt auch. Dementsprechend, ihr seid Judikative, Exekutive und Legislative zugleich. Macht einfach mit damit, was ihr wollt. Versucht natürlich dann auch irgendwie so ein gewisses Mittelmaß zu haben und nicht morgens hier und abends hot zu sagen, weil dann kann euch halt auch keiner ernst nehmen. Aber ja. Jetzt ist die Frage, wie moderiere ich? Und das Wie hat sich in den letzten anderthalb Jahren doch sehr gewandelt. Während ich am Anfang erst nur auf Meldung eingegangen bin und daraufhin dann entschieden habe, wie ich damit umgehe und halt einfach die Moderationshandlung durchgeführt habe und der Prozess da für mich abgeschlossen war, bin ich inzwischen eher zu einem proaktiven Ansatz übergegangen und versuche, so viel wie möglich im Voraus halt abzuhalten und im Falle einer Meldung, das kommt leider halt immer, es wird immer passieren, dass es Meldungen gibt, bin ich inzwischen dazu übergegangen, dass ich dann auf die Meldung reagiere und dem Account jeweils auch sage, das und das habe ich gemacht und danke für die Meldung und dafür, dass du halt diese Instanz doch ein bisschen sauberer hältst, weil Ansonsten gibt es nicht wie bei Twitter ein automatisches Feedback im Sinne von, wir haben deine Meldung ernst genommen und haben leider keine Schritte unternommen, weil der Beitrag nicht gegen unsere Community-Richtlinien verstößt. Bei Mastodon gibt es nämlich standardmäßig einfach gar nichts. Und ich finde das aus NutzerInnensicht doch ein bisschen, enttäuschend, weil ich würde schon gerne wissen, wie haben die Admins und ModeratorInnen meiner Instanz auf meine Meldung reagiert, weil ansonsten kann ich es halt auch sein lassen. Und dementsprechend bin ich halt dazu übergegangen, mich immer so frühzeitig wie möglich dann halt doch um Dinge zu kümmern und aber auch Bescheid zu geben. Das unterscheidet sich allerdings bei Instanzen. Bei Instanzen habe ich, das Schema hier ist nicht vollständig, bin ich dazu übergegangen, entweder blockiere ich die Instanz sofort oder ich gebe so 7 bis 30 Tage Zeit, um den Beziehungen, also Follower und Following Relationships, eine Möglichkeit zu geben, dass entweder Menschen von unserer Instanz auf eine andere Instanz migrieren oder Menschen von der, ich sag's mal, problematischen Instanz als Überbegriff auf eine weniger, schwierige Instanz migrieren können. Da das alles halt Zeit in Anspruch nimmt, bin ich da dann auch schon daran interessiert, nicht immer, meine Regeln oder also schon meine Regeln durchzusetzen, aber halt im Sinne von, hey, hast jetzt noch 30 Tage, kannst ja mal mit XYZ reden und mal schauen, ob ihr euch da irgendwie einigen könnt oder auf einer dritten Plattform halt weiter halt im Austausch bleibt, Discord, Matrix, Signal, whatever. Es gibt ja deutlich mehr Möglichkeiten, um im Kontakt zu bleiben. Und sofern es eine relevant große Anzahl, Definition gibt es bewusst nicht, eine relevant große Anzahl an Verbindungen gab, wird die Ankündigung der Suspension dann auch über das Mastodon-eigene Ankündigungssystem angekündigt. Das ist auch erst seit roundabout 7 Monaten im Einsatz, nachdem ich den Hinweis bekommen habe, dass die wunderbare Instanz catgetnia.com das ebenfalls so macht. Und da kam dann der Wunsch, so können wir das bitte auch haben? Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und habe es dann dementsprechend übernommen. Danke dafür. Und meine allgemeine Devise ist Blocken gegenüber Stummschalten. Ich habe vorhin schon gesagt, dass das Stummschalten in Mastodon eher bescheiden implementiert ist. Und ich werde auch gleich nochmal genauer darauf eingehen, was genau ich damit meine. Weil so wie es in der aktuellen Form umgesetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich mit dem Feature anfangen soll. Wir haben Probleme wie, ich bekomme keine Nachrichten mit. Also wenn ich eine fremde Instanz blockieren würde und von dort aus halt in irgendeiner Form eine Kontaktaufnahme stattfindet, würde die andere Person sofort sehen, so hey, das funktioniert nicht, die andere Instanz oder das andere Profil hat dich blockiert. Beim Stummschalten passiert das nicht. Die Nachrichten verschwinden im Nirvana. Es gibt für keine Seite eine Benachrichtigung, dass irgendwie versucht wurde, mal Kontakt aufzunehmen. Keine E-Mail, keine Notification, kein weiterer Laden-Button, so wie man es von Twitter kennt, einfach gar nichts. Und ganz ehrlich, das ist nicht die Art, wie Menschen miteinander reden. Also in irgendeiner Form würde ich mir da eigentlich schon Feedback wünschen und ich bin immer noch enttäuscht, dass in den 7 Jahren, die Mastodon als Plattform nun existiert, dieses Feature es irgendwie nicht geschafft hat, in der Priorität mal weiter oben aufzutauchen. Ein weiteres Problem ist, dass diese Entscheidung mit dem Stummschalten nicht auf Account-Ebene überschrieben werden kann oder darf, was insbesondere diesen Faktor von wegen, das ist nur eine mildere Empfehlung, halt wieder auch ad absurdum führt, weil Die Accounts werden prinzipiell beim Stummschalten erstmal alle ausgeblendet, es sei denn, ich folge denen. Wenn ich denen aber folge, dann ja, sehe halt nur ich die einzelnen Tweets. Und wenn ich halt einen beispielhaften Tweet jetzt aus so einem Mastodon-Thread einfach mal booste und irgendjemand anders möchte ebenfalls den Thread lesen, dann wird nur der eine geboostete Tweet angezeigt, der Rest ist nicht sichtbar, es sei denn, ich öffne den Thread dann halt wieder auf der Originalinstanz. Und das ist eine weitere Sache, wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein, dass das nach 7 Jahren immer noch Stand, also der aktuelle Stand ist. Und dementsprechend ist für mich das Stummschalten, es ist das mildere Mittel mit dem kleinen Problem, dass, naja, man kann es auch eigentlich sein lassen und direkt zur Ultima Ratio übergehen, nämlich dem Blocken. Und ja, das finde ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen schade. Mastodon ist 7 Jahre alt, das hätte mal ein bisschen höher auf der Prioritätenliste landen können, weshalb eine weitere Lektion ist. Die Moderationswerkzeuge von Mastodon sind, ich kann es nicht anders beschreiben, beschissen. Also jede Forensoftware, die ich in irgendeiner Form mal für 5 Minuten angeguckt habe, hat eine bessere Moderation. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, wie nebenläufig die Moderation in Mastodon generell als Feature behandelt wird. Und frage mich bis heute, wie können andere Instanzen eigentlich moderiert werden, ohne auf externe Tools zurückzugreifen. Das ist für mich ein Rätsel, was immer noch unbeantwortet ist, und ich bin immer noch der Meinung, ohne Discord, Slack, MetaMouse oder ein anderes Kommunikationsmedium ist es nicht möglich, eine Mastodon-Instanz gescheit zu moderieren, weil die eigenen Tools, die Mastodon zur Verfügung stellt, einfach nicht ausreichen. Eine Reaktion, die ich auf Domain Suspensions leider auch ab und zu bekomme, ist, aber meine Freunde sind doch auf der anderen Instanz, warum blockierst du jetzt die Instanz nur, weil die Administratorin kacke ist? Und das ist eine Reaktion, die verstehe ich, gerade wenn eine Administratorin oder Moderatorin mal eben über 100 Accounts oder 150, 200, wie auch immer, die Zahl spielt keine Rolle, verfügt. In einer gewissen Weise gibt dir das natürlich auch eine gewisse Macht. Die habe ich natürlich auch mit 70, 80, 90 Accounts. Die Zahl schwankt natürlich bei uns ein bisschen mehr. Aber auch eine Moderation, jetzt in meinem Sinne, muss ich halt nicht alles gefallen lassen. Und wenn ich der anderen Administratoren einfach nicht vertrauen kann, dann fällt es mir halt schwer, da noch zu sagen, ja, ich blockiere nur die Administratorin, weil ich genau weiß, wenn es jetzt eine Meldung über diese andere Instanz geben würde, dann wäre die Arbeit wieder bei mir. Und ich bin halt auch nur ein Mensch und muss nicht noch eine andere Instanz mitmoderieren, sondern kann eigentlich auch ein bisschen in einer gewissen Form durchsetzen, dass auch andere Instanzen ein höheres Moderationsziel als ich ignoriere es einfach oder ich kümmere mich nach 3 Wochen mal drum, verfolgen. Und mir tut das dann immer leid für jede Freundschaft, die ich dadurch in irgendeiner Form leider halt als Nebeneffekt unterbinde. Zeitgleich sind mir leider auch die Hände gebunden, irgendwo einen Mittelweg zu finden, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Und Stummschalten, wie gesagt, es wäre eine Option, aber ist halt in der Form so umgesetzt, dass die Freundschaft dann vielleicht nicht verloren gehen würde, aber sich halt langfristig im Sande verläuft. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass damit irgendjemandem geholfen ist. Und von daher, ja, es ist nicht schön. Ich hätte da auch gerne noch irgendwie eine andere Lösung. Ich habe allerdings immer noch keine gefunden. Und bis dahin bleibe ich einfach bei, es tut mir leid, Im Zweifel starte deine eigene Fediverse-Instanz, dann kannst du mit allen Menschen in Kontakt bleiben. Aber ich muss mir als Moderation wirklich nicht alles gefallen lassen. Und dieses nicht alles gefallen lassen lässt sich auch auf unseren wunderbaren und lieben Linus Neumann erweitern, der in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über Kerstor Social geschimpft hat. Und es hat meiner Meinung nach viel zu lange gedauert, bis der gute Clown dann seine eigene Instanz gestartet hat. Weil, ganz ehrlich, wer sich so lautstark die ganze Zeit über Regeln beschwert, der kann es auch einfach irgendwann mal selber machen. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie die Instanz 23 der Social moderiert ist. Von dem, was ich mitbekommen habe, ich rede mal lieber nicht drüber. Um auf diese Regel, die hier in Anführungszeichen gesetzt ist, mal einzugehen. Die besagte Regel heißt, ein bisschen eine Inhaltswarnung für schlechte Nachrichten, Nacktheit und alles, was man vielleicht nicht jederzeit sehen möchte, zu setzen, ist gewünscht, sofern du auf Public postest, also mit der maximalen Reichweite. Linus hat dann irgendwann mit, aber meine Reichweite wird eingeschränkt, dann sehen weniger Leute meine Post, als Gegenargument gekontert. Und das ist das lächerlichste Gegenargument, was ich je gehört habe. Das mal nur so als Einwurf. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass Lea und Rix da konsequent geblieben sind und nicht wegen einem einzigen Clown irgendwie ihre Regeln geändert haben, weil die Regel ist meiner Meinung nach echt eine gute Regel. Also wir lesen jeden Tag, also je nachdem, ich weiß nicht, wie ihr online so unterwegs seid, aber schlechte Nachrichten lese ich mehr oder weniger jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst. Selbst wenn ich irgendwie im Hackspace unterwegs bin, irgendwas bekomme ich immer mit. Und ja, so ein bisschen Pause online wäre schon schön. Und wenn ich mir die Inhalte dann lesen will, dann muss ich halt mal einen Klick durchführen. Das ist jetzt auch nicht der Aufwand, ist jetzt wirklich nicht der Aufwand. Von daher danke an der Stelle für die Regel. Wir haben bei uns auf der Instanz eine ähnliche Regel. Und es ist schon schön, wenn man ins Internet gehen kann und nicht mit allem Scheiß aus der Welt konfrontiert wird. So wie ich es halt damals auf Twitter mehr oder weniger jeden Tag erlebt habe, egal wie sehr ich mich bemüht habe, nicht mitzubekommen, was drüben in den USA oder in irgendeinem anderen faschistischen Staat in diesem Land passiert. Und von daher, ja, wie gesagt, Dankeschön. Und, oh Scheiße, muss ich mich wohl doch ein bisschen ranhalten. Dadurch, dass unsere Instanz einen relativ proaktiven Ansatz verfolgt, was das Blocken angeht, habe ich relativ früh den Fediblock-Hashtag kennengelernt, welcher eigentlich ja relativ einfach und in seiner Funktionsweise relativ einfach ist. Es gibt einen öffentlichen Hashtag und wann auch immer ich eine Instanz oder einen Account sehe, der jetzt irgendwie jetzt in irgendeiner Form nicht gerade die besten Tags aufweist oder halt einfach in irgendeinem, also Nazis, TERFs, diese Art von Menschen, falls sie halt auftauchen, ja, kann ich ein Posting machen und andere darüber informieren und dann können wir gemeinsam irgendwie das Internet ein bisschen schöner und kuscheliger machen, was eigentlich auch in unserem aller Sinne ist. Und ganz am Anfang habe ich mir noch gedacht, Blocklisten weiß ich nicht, die haben alle so vage Begründungen und da müsste ich jetzt schauen, was davon noch gültig ist und kann ich denen überhaupt vertrauen? Ich lasse es mal lieber. Es hat noch Monate gedauert und ich habe die Blocklisten nachgebaut und habe mir danach gedacht, so wunderbar, ich habe mir 9 Monate Arbeit, ich hätte mir 9 Monate Arbeit sparen können, hätte ich mal von vornherein auf irgendeine Blockliste gesetzt, dann hätte ich mir, hätte ich sehr, sehr viel Frust gespart und sehr, sehr viel weniger problematische Inhalte gesehen. Blocklisten sind ein wunderbares Mittel, nutzt sie. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Empfehlungen haben wollt, ich gehe da später auch noch drauf ein. Und ja. Genau. Die Geschichte des Fediblog-Hashtags habe ich eben schon genannt, inklusive der beiden Accounts, die die ganze Initiative gestartet haben. Wie immer, wenn es darum geht, die Welt zu einem etwas besseren Ort zu machen, kommt die Initiative nicht aus cis-hetero-weißen Kreisen, sondern meistens aus der schwarzen queeren Community. Und das ist in diesem Fall halt auch so. Den Fediblog-Hashtag gibt es, glaube ich, seit 2017 oder 2018. Der hat sich relativ früh etabliert. Da gibt es natürlich dann immer so ein Problem, wie findet man heraus, wer trollt und wer trollt, also wer möchte auf diesem Hashtag trollen und wer hat ernsthafte Hinweise? Und die Antwort ist, man überprüft die Quellen. Die Lektion aus der Geschichte war, ich habe 3 Monate gebraucht und habe Inhalte gesehen, die ich lieber nicht sehen wollen würde und habe daraus gelernt, es kann einen Grund haben, warum keine Screenshots existieren und die Begründung des Hinweises doch relativ vage gehalten ist. Man weiß nie, was sich so hinter so einer Tür verbirgt. Und von daher kann ich an der Stelle nur als gelernte Lektion weitergeben. Wenn die Begründung relativ vage ist oder Screenshots fehlen, kann es eine Begründung dafür geben. Und die Begründung heißt, muss nicht immer zwangsläufig sein, die Autorin oder der Autor hatte keine Lust, sich Mühe zu geben, sondern das kann ganz andere Gründe haben. Eine weitere Empfehlung meinerseits ist, so früh wie möglich zu blockieren. Also gar nicht irgendwie in Diskussionen einzugehen, wenn man merkt, die sind überhaupt nicht zielführend, weil das sind eure Nerven und ihr müsst nicht auf jede Diskussion eingehen. Und wenn eine Person nicht irgendwie das Interesse zeigt, in irgendeiner Form konstruktiv an einem Gespräch zu arbeiten, dann ja, blockiert sie. Oder beziehungsweise im Meetspace würde man sagen, verweist sie der Tür. Online ist das alles mit einem Klick dann doch ein bisschen leichter. Und ja. Eine weitere Sache, auf die ich vorhin schon eingegangen bin, ist, dass Instanzblocks nicht als Kollektivbestrafung gedacht sind und auch nie waren. Also zumindest laut meinem Verständnis habe ich nie das Bedürfnis gehabt, so, okay, ich mag die Administratoren nicht, jetzt sorge ich mal dafür, dass die anderen 100 Leute irgendwie auch noch ihren Senf kriegen, weil ja, da habe ich nichts von, da haben andere Menschen nichts von und sich gegenseitig irgendwie, ja, sich gegenseitig anzukacken, ja, das können wir auch im Internet mal sein lassen, da haben wir alle nichts von gewonnen. Die einzige Aussage, die ich damit mache, ist, ich habe kein Vertrauen in dich als Administratorin oder Moderatorin und darüber hinaus ist nichts kommuniziert. Das gleiche gilt auch für öffentliche Posts auf dem Fediblog-Hashtag. Wenn ich oder andere die machen, heißt das nicht, Account oder Instanz ist voll böse, blockiert die alle, sondern hey, ich finde das jetzt nicht so schön. Ich habe für mich entschieden, dass ich die blockieren möchte. Was ihr damit macht, ja, ist euer Ding. Weil ich kann es nicht vorschreiben, andere können mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Und effektiv ist alles eine individuelle Entscheidung. Wir teilen halt nur häufig die gleichen Werte, nämlich Nazis, TERFs und Genozidverharmloser möchten wir einfach nicht dabei haben. Und das führt dann halt dazu, dass sehr viele Instanzen ähnlich moderieren. Genau, Blocklisten können eine Burnout-Prävention sein. Ich habe es vorhin schon angesprochen, 9 Monate Arbeit hätte ich mir sparen können, wenn ich es von vornherein gewusst hätte. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, damals wusste ich es nicht. Von daher, falls ihr Blocklisten verwenden wollt, wie gesagt, tut es, es lohnt sich. Und ich möchte an der Stelle auf 3 Blocklisten besonders eingehen. Die Fedinuke-Blocklist von CRD, die ist wirklich auch gut und gut gepflegt und mit entsprechendem Material als Ergänzung ja, online verfügbar. Dann die Gardenfans-Blocklist, die sich aus, glaube ich, aktuell 9 Instanzen zusammensetzt und da entsprechend in der Zusammenstellung von den schlimmsten Instanzen halt in diesem Fediverse gibt. Und zu guter Letzt, und ich weiß, das wird jetzt die the most spicy opinion des heutigen Abends, The Bad Space ist ebenfalls eine Vlogliste, die ihre Probleme hat. Das möchte ich gar nicht verschweigen. Aber wenn man sie einfach nur für den Datensatz herannimmt, ist sie auch gar nicht mal so schlecht. Ich möchte mal kurz diesen Tut als Beispiel nehmen, um so ein bisschen zusammenzufassen, wie sich die Moderation, also was sich so in dieser Moderation gezeigt hat. Wie einige von euch wissen, ist das Fediverse doch ein bisschen queerer und tatsächlich auch sehr viel transfemininer als die anderen Netzwerke wie Twitter, Blue Sky oder Threads. Irgendwann ist dann mal dieser Post erschienen und ich denke, ihr habt den alle gelesen. Daraus wurde dann umgedichtet, weil ich hatte den Tut damals geboostet und daraus wurde mir dann unterstellt, alle Catgirls sind böse, ich hasse Anime-Profilbilder und noch irgendwas anderes. Ich habe es aufgegeben, meine Reaktion darauf ist einfach nur, ich bin ehrlich gesagt einfach nur noch müde, weil ich in letzter Zeit, also gerade in dem letzten Jahr, so viel Fehlinformationen wie lange nicht gelesen habe. Und ich habe anfangs noch versucht, dagegen anzukämpfen. Inzwischen habe ich es einfach aufgegeben, weil es ist ein endloser Kampf und die meisten Menschen wollen irgendwie auch nicht die andere Perspektive lernen, sondern einfach in ihrem Weltbild irgendwie bleiben. Und ich finde das ehrlich gesagt furchtbar schade, weil es zumindest zu meinem Selbstverständnis gehört, als Mensch und als Moderatorin die eigenen Handlungen einfach auch konsequent in Frage zu stellen und zu schauen, ist meine Art der Moderation oder meine Art des Umgangs mit gewissen Themen eigentlich ja richtig oder kann ich mich da in irgendeiner Form noch entwickeln? Und das sind die aktuellen Instanzen, die zu dieser Blogliste beitragen. Ich habe fett markiert meine eigene. Falls jemand wissen möchte, was der Hintergrund ist ganz einfach. Warum eigentlich nicht? Also, ich wurde gefragt und habe mir gedacht, so, ja, wir haben eine Blogliste auf eine Quelle mehr oder weniger, kommt es jetzt auch nicht an. Außer, dass wir dann halt nicht von, also, dass wir das noch so ein bisschen verteilen. Und die Idee ist ja auch relativ einfach. Wir haben eine Liste an Instanzen und daneben einen Zähler, wie viele Instanzen haben XYZ blockiert und oder ja, stumm geschaltet. Das ist effektiv ja erstmal alles. Dann gibt es noch so vielleicht eine Begründung dazu und vielleicht auch noch mal ein Bildchen. Vielleicht deshalb, weil, naja, das ist auch so eine Feature, so ein Feature-Request, das ist dann irgendwie, hat sich im Sande verlaufen. Ich möchte gar nicht sagen, dass diese Blogliste perfekt ist. Sie hat viel zu viele Macken und viel zu viele Fehler. Aber die grundsätzliche Idee, die fand ich dann irgendwie doch nett und habe gedacht, jo, warum eigentlich nicht? Und irgendwann, so nach einiger Zeit, habe ich so viele Fehlannahmen über diese Blogliste gelesen, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich stelle mal wenigstens ein paar zusammen, die auf eine Folie passen und sag, alles, was da steht, ist falsch. Ich habe so viele Gerüchte über The Bad Space gelesen, dass ich einfach irgendwann aufgegeben habe, noch hinterher zu fragen. Und auch die Leute, mit denen ich eigentlich vorher mal auf einer Couch geguschelt habe, online einfach aus meiner Freundesliste geworfen habe, weil ich mir gedacht habe, das kann einfach nicht dein Ernst sein, dass dieser Standpunkt verfolgt wird, also vertreten wird. Und naja, könntest halt auch mal mit mir reden. Das wäre so eine Möglichkeit, aber stattdessen haust du Verschwörungstheorien ins Netz. Und ich glaube, ich bin in den letzten Wochen und Monaten von sehr, sehr vielen Menschen einfach menschlich auch enttäuscht worden, weil ich es halt einfach schade finde, dass man sich dann doch immer mal die einfachste Lösung raussucht, anstatt, naja, den etwas komplexeren Status quo zu akzeptieren. Am lustigsten fand ich fast den Vorwurf, dass wir uns hier auf Kiwi Farms Harassment befinden, weil eine Instanz mit transfemininen Menschen zu blocken, sorgt dafür, dass die isoliert werden und damit treibt man ihn in den Suizid. Also wie gesagt, wenn ich eine Instanz blockiere, dann stirbt irgendwo eine Catgirl. Das ist immer so diese Aussage, die da mitgeschwungen ist. Ich habe irgendwann mir einfach nur noch gedacht, ja, es ist nicht schön, es tut mir auch leid, aber. Und das ist leider eine Lektion, auf die ich gerne hätte verzichten können, nämlich, dass sich Verschwörungserzählungen doch super, super leicht im Internet verbreiten und es sehr, sehr schwer ist, die auch wieder loszuwerden, selbst wenn man so frühzeitig wie möglich versucht, sie zu widerlegen, weil sobald irgendeine Theorie im Netz ist, die Erklärung dazu von den Menschen selbst, die kommt dann irgendwie doch nicht mehr an. Und ich finde es ehrlich gesagt, ja, furchtbar schade. Ich habe gerade noch den Hinweis bekommen, ich habe noch so 5 Minuten, das weiß ich selbst. Von daher machen wir das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich bin auch zum Glück fast fertig. Eine weitere Lektion, die ich gerne weitergeben möchte, setzt euch, wenn ihr eine größere Instanz moderiert, ein Maximallimit pro Tag, was ihr an Arbeit in so eine Instanz reinstecken wollt. Bei mir hat das im August 2023 dann tatsächlich den Status der Vollzeitarbeit zwischenzeitlich angenommen. Und das war der Punkt, wo ich halt dann in den Burnout gerutscht bin und für mich halt lernen musste. Ich sollte vielleicht nicht so viel in diesem Internet rumhängen, sondern mir auch mal Zeit für mich nehmen. Genau, weitere Lektion ist, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Die einfachste Erklärung ist nicht immer die richtige. Und wenn irgendwas vage oder unklar ist, dann muss man damit vielleicht manchmal auch leben. Also aus meiner Perspektive, ich bin mit Blocklisten oder halt mit der Bad Space im Einzelnen auch nicht zufrieden. Ich stehe auch nicht hundertprozentig hinter jeder Aussage, die Entwickler halt so in dieses Fediverse rausgehauen wird. Das heißt, hält mich aktuell noch nicht so davon ab, auch nicht zu der Blockliste beizutragen. Und es gibt nicht immer ein Entweder-Oder. Und ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen lernen würden, auch den Status dazwischen mal zu akzeptieren. Genau. Absolutismus ist ermüdend, ich habe es eben schon gesagt. Bitte ein bisschen mehr, den Mittelweg auch mal akzeptieren. Ansonsten, wenn ich mir was von der Community wünschen würde, ja, erstmal seid nicht wie Linus, weil, ja, keine Ahnung, seid erwachsen. Wenn ihr irgendwelche Quellen teilt, in irgendeiner Form, die irgendwie die Fediverse-Moderation im Größeren kritisieren, redet vielleicht auch mal mit einer Administratorin oder Moderatorin darüber, ob diese Thesen, die da aufgestellt werden, eigentlich so stimmen. Stellt sich nämlich raus, die stimmen nicht immer. Ich habe es leider nicht mehr in diesen Talk geschafft. Sonst hätte ich jetzt, ich kann noch eine weitere Stunde dranhängen und über anderen Kram reden, aber ja, wie gesagt, keine Zeit. Ein bisschen mehr Selbstkritik wäre schön. Und ein bisschen weniger Personenkult um gewisse Personen, den würde ich mir auch wünschen. Und das schließt mich halt auch mit ein. Ich möchte weniger lesen, von wegen Person XYZ hat doch nichts falsch gemacht, weil das ist eine Aussage, die stimmt in 99,9% aller Fälle nicht. Und wir sind alle, ja, mit Fehlern behaftet und keiner von uns ist perfekt. Also bitte ein bisschen weniger Personenkult und ja, danke. Ansonsten, bevor ihr mir applaudiert, dürft ihr gleich den Entitäten allen applaudieren. Nämlich einmal Nina, die Instanz damals gestaltet hat, Vivian, die mich im Sommer 2023 bei der Moderation unterstützt hat, Gim, die aktuell die Moderation mit mir übernimmt, Lea und Rix für die Öffentlichkeitsarbeit und die sehr saubere Dokumentation und meiner Partnerin Larissa für ihren emotionalen Beistand in all der Zeit. Danke, Liebes. Und ja, jetzt haben wir noch 10 Sekunden, um auf eure Fragen einzugehen. Ja.
CPMM.